Sehr gut, danke. Technik denkt mit. Ja, stark. Also ich finde das herrlich. Das ist einfach Glauben in Aktion, das ist Gott erleben, das ist, wie es einfach ist. Ne? Mein Thema heute heißt Herkunft und Erbe von einer Generation zur nächsten. Herkunft und Erbe von einer Generation zur nächsten. Und ich bin mir sehr bewusst, dass heute Muttertag ist. Gratuliere auch allen Müttern. Wir haben das früher in unserer Gemeinde immer sehr groß gefeiert, Blumen verschenkt und viel gemacht und haben aber auch festgestellt, dass dieser Tag schwierig ist für viele Personen, die vielleicht nicht Mutter geworden sind, denen es verwehrt war oder aus verschiedensten Gründen. Genau, Vatertag ist ja immer an Christi Himmelfahrt, das war diesmal davor. Manche der Jugendlichen waren sehr irritiert im Entdeckerkurs. Das ist doch danach, warum ist das davor? Oh, jetzt muss ich, dann muss ich vor Muttertag die Karte für Vatertag. Oh. Das verursacht so einen Stress in einem Pubertier. Das ist, genau, aber ich hoffe, Sie haben es auf die Reihe gekriegt. Was ist der Muttertag und Vatertag eigentlich? Böse Zungen behaupten, es ist eine Erfindung der Blumen- und Pralinenindustrie. Aber tatsächlich geht der Muttertag auf eine Initiative der amerikanischen Frauenrechtlerin Anna Jarvis zurück. Die forderte im Jahr 1905 einen Festtag für Mütter ein, um die eigene verstorbene Mutter zu ehren und gleichzeitig auf die Probleme von Frauen in der damaligen Zeit aufmerksam zu machen. Also es war 1905, da waren Frauenrechte quasi nicht existent und sie wollte da aufmerksam machen. 1914 dann erklärte US-Präsident Wilson den 2. Mai-Sonntag zum landesweiten Muttertag und er schwappte über nach Europa und so feiern wir auch seit den 20er Jahren Muttertag. Über den Ursprung des Vatertags gibt es verschiedene Theorien. Eine sagte, dass da war eine US-Amerikanerin, die nach der Einführung des Muttertags den Einfall hatte, auch den Vätern einen Tag zu widmen. Sie war eine von 6 Kindern, die von ihrem Vater alleinerziehend aufgezogen wurde. Andere sagen, der Vatertag ist eine holländische Erfindung aus den 30er Jahren. Da stecken Zigarrenhändler und Metzger dahinter, weil sie am Vatertag, das ist ein Fakt, sie wollten am Vatertag ebenso gut verdienen wie die Blumenhändler am Muttertag. Das war so ein Gewerkschaftsding. Erstaunlich. Genau. Aber ich denke, es ist gut, Mutter und Vater zu ehren. Die Bibel sagt das auch, ehre Vater und Mutter. Das erste Gebot mit Verheißung, auf das es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Genau, danken und ehren. Unser Social Media Team, die haben sich mal erkundigt und die haben ein paar Mamas gefragt, was bedeutet es, Mutter zu sein? Und da haben wir ein Video, was wir kurz einspielen möchten.
So, Mutter sein bedeutet für mich, Verantwortung zu übernehmen, gerade bei kleineren Kindern, dass er sich dessen bewusst ist, aber keine Angst davor hat. Also ich würde sagen, auch wirklich, wenn man Christ ist, hat man da den Vorteil, dass man weiß, Herr Jesus geht mit einem und wenn auch nicht immer alles glatt läuft, unterstützt einen.
Das Herz, eine Herz-zu-Herz-Beziehung von Anfang an, wenn man das Baby hat, bis sie dann groß sind.
Ein Lebenstraum, ein Kindheitstraum, Erfüllung.
Ein Pflichtbewusstsein natürlich auch und auch ihn zum Glauben hinzuführen.
Und bei so Kindern, die keine Kinder mehr sind an sich, aber wo man das Mutterherz sich immer noch sorgen möchte, wirklich, dass man lernt abzugeben und die Sorgen auf den Herrn zu werfen und loslassen zu können.
Ein Geschenk Gottes, dass Gott uns die Kinder schenkt. Es ist eine große Verantwortung, die Kinder aufzuziehen, auch im Glauben richtig aufzuziehen. Es ist für mich ein Vorbild zu sein in meiner Rolle als Mutter, vor allem auch im Glauben.
Das Pflaster, Pflaster zu geben, Pflaster zu kleben, sowohl außen, wenn sie verletzt sind, aber auch innen, wenn sie verletzt sind. Einfach da zu sein und ja, die Heilung und die Unterstützung geben zu dürfen.
Einfach ja, Liebe geben.
Das hat ganz viel ausgedrückt, Liebe zu geben und ganz viel zurückzubekommen. Ich finde auch stark, dieses Bild mit dem Pflaster fand ich interessant. Das war für mich ein ganz neuer Blick. und auch Vorbild zu sein. Vorbild zu sein. Ich habe letztens was über die Papas gelesen. Das fand ich ganz interessant. Mit 6 Jahren, Papa weiß alles. Mit 8 Jahren, Papa weiß viel. Mit 12 Jahren, ihr ahnt es, Papa weiß nicht alles. Mit 14 Jahren, Papa weiß gar nichts. Mit 16 Jahren, wer ist Papa? Mit 18, wer braucht schon Papa? Dann fängt man an, erwachsen zu werden. Mit 25 Jahren, oh, Papa weiß das vielleicht. Mit 35 Jahren, bevor ich das entscheide, frage ich erst mal Papa. Mit 45 Jahren, ich frage mich, wie Papa darüber denkt. Mit 70 Jahren, wie gern würde ich jetzt Papa fragen können? So ist der Lauf der Dinge oft. Vater und Mutter, so viel, was da in uns passiert, mit uns passiert, sowohl positiv als auch negativ. Jeder von uns hat eine Herkunft, eine eigene Geschichte, die uns geprägt hat. Eltern, Familie, aber noch mehr, was uns prägt. Unsere Kultur, Bayer oder Sachse. Unsere soziale Schicht, wo wir herkommen. Sind wir Arbeiterfamilie, sind wir Akademiker? Reich oder arm? Was ist der Bildungshintergrund? Wo kommen wir her? Und auch, was hat uns gebildet? Welche Person hat uns beeinflusst? Ich habe einen Jugendleiter, der mich sehr geprägt hat. Ich hatte einen Pfarrer in meinen jungen Jugendjahren, der mich sehr geprägt hat. Vorbilder, Trainer, Lehrer, Jugendleiter und auch geistlich gesehen, was hat uns geprägt? Habe ich einen gläubigen Hintergrund oder vielleicht sogar atheistisch? Katholisch oder evangelisch, Baptist oder Charismatiker, Methodist oder Quelltorler, Methodist und Quelltorler. Was ist die geistliche Herkunft? Geistlich werden wir geprägt durch die Erziehung der Eltern. Was geben die geistlich mit? Was wird uns da in den Schoß gelegt? Und ich fand es stark, Herausforderung, Vorbild zu sein, auch im Glauben, geistlich zu ziehen. Welche Erfahrungen haben wir da? Und ich weiß, ich kram jetzt ganz, ganz tief in eurem Hinterstübchen und ich hoffe, ich reiß keine Traumata auf, aber ich glaube, wir dürfen uns dem stellen. Und sollten wir Dinge aufreißen, dann ist Gott hier. Jesus ist hier. Bei ihm ist es gut aufgehoben. Ich habe das selber im eigenen Leben erfahren. Ich durfte Negatives verarbeiten mit Jesus. Das ist so die Herkunft, wo wir herkommen. Und die Bibel hat ein wunderbares Beispiel im Psalm 78 über die Generationen. Im Psalm 78, ab Vers 1. Bevor wir da reinlesen, Entschuldigung, ich nehme es euch nochmal kurz weg, der ist geschrieben von Asaf und in der Überschrift von Asaf zum Nachdenken. Das finde ich ja interessant, dass das dabei steht. Zum Nachdenken, zum Reflektieren. Hey, schau dir das mal an, überleg mal, was macht es mit dir? Wie wirkt es auf dich? Und es kann sein, dass es heute nicht gemütlich wird. Gleich mal so als Vorwarnung, es kann sein, dass es heute zwickt. Wir hatten letztens Gemeindeleitungssitzung und da hat einer der Gemeindeleiter gesagt, ja, es kann auch mal sein, dass es zwickt. Aber das ist gut, weil wenn es zwickt, dann verändert sich was. Und dann lass uns da mal reinlesen ab Vers 1. Hör mein Volk auf meine Weisungen, gib Acht auf das, was ich dir sage. Ich will euch die Geschichte unseres Volkes vor Augen malen. Ihre dunklen Rätsel will ich euch erklären. Was wir gehört und erfahren haben, was schon unsere Väter uns erzählten, das wollen wir auch unseren Kindern nicht verschweigen. Jede Generation soll von den mächtigen Taten Gottes hören, von allen Wundern, die er vollbracht hat. Vers 5 geht es weiter. Er gab Israel sein Gesetz, gab den Nachkommen Jakobs seine Gebote. Unseren Vorfahren befahl er, sie ihren Kindern bekannt zu machen. Das ist die Ausgangssituation. Gott gab sein Wort, gab sein Gesetz und wir sollten sie den Kindern bekannt machen. Warum? So soll jede Generation seine Weisungen kennenlernen. Alle Kinder, die auch noch geboren werden, also auch die zukünftigen. Auch diese sollen sie ihren Nachkommen einprägen. Sie alle sollen auf Gott ihr Vertrauen setzen und seine Machttaten nicht vergessen. Was er befohlen hat, sollen sie tun. Und nicht so handeln wie ihre Vorfahren, die sich gegen Gott auflehnten und sich ihm widersetzten. Sie waren untreu und unbeständig. Das ist die Aufforderung am Anfang. Und dann geht der Psalm weiter durch die Geschichte des Volkes Israel. Gefangenschaft in Ägypten, wie sie rausgeholt werden, wie sie in der Wüste sind, wie sie himmelhoch jauchzend sind und Gott danken und dann zu Tode betrübt und sagen, ach, wären wir doch in Ägypten gewesen. Und wie diese verschiedenen Generationen damit umgehen. Die einen dankbar und freudig und die anderen frustriert, sauer, trotzig, bauen sich ein goldenes Kalb, während ihr Chef beim Herrn Privataudienz hat. Asaf beschreibt hier die Generationen des Volkes Gottes. Und da sind ein paar Aufforderungen drin und ich habe die nochmal zusammengesetzt. Was wir gehört und erfahren haben, was schon unsere Väter uns erzählten, das wollen wir auch unseren Kindern nicht verschweigen. Also die Aufforderung, hey, das, was wir gehört haben, lass uns das nicht verschweigen. Lass uns das weitergeben an unsere Kinder. Wenn es uns geholfen hat, wenn es uns gut getan hat, lass es uns weitergeben. So soll jede Generation seine Weisungen kennenlernen, alle Kinder, die noch geboren werden. Und auch diese sollen sie ihren Nachkommen einprägen. Mit anderen Worten, nicht nur die nächste Generation, sondern unsere Enkelkinder und unsere Enkel-Enkel-Enkelkinder und so weiter und so weiter. Sie alle sollen auf Gott ihr Vertrauen setzen und seine Machttaten nicht vergessen. Warum auf Gott das Vertrauen setzen? Wenn ich Gott Vertrauen habe, gehe ich gesegnet durchs Leben. Wenn ich Gott Vertrauen habe, dann kann ich mit Krisen umgehen. Wenn ich Gott Vertrauen habe, dann sind Dinge leichter zu bewältigen, als wenn mir dieses Vertrauen fehlt. Wenn wir ohne Gott durchs Leben gehen, oder wenn ich Menschen beobachte, die gottlos leben und die dann in Krisen stürzen, und wie ich sehe, wie sie suchen nach irgendeinem Strohhalm, dann bin ich so dankbar für das Gottvertrauen, was wir haben dürfen. Und seine Machttaten nicht vergessen. Deswegen heute auch die beiden Zeugnisse. Das sind Machttaten Gottes, wo Gott Dinge tut. Und die nicht vergessen, die weiter zu erzählen. Wir lieben das zurzeit mit dem Verlobten von Rebecca. Wir hocken manchmal am Tisch und dann sagt er, ja, erzähl doch mal, erzähl doch mal. Und dann holen wir so alte Stories raus, wie wir angefangen haben mit Ehe, wie wir angefangen haben mit Jugendarbeit, wie wir Dinge mit Gott erleben haben, wie wir finanzielle Wunder erlebt haben, wie wir Heilungen erlebt haben, wie wir Gunst erlebt haben und auch wie wir Täler erlebt haben und durch Gottvertrauen da durchgehen konnten. Und es ist so wunderbar, bei all diesen Dingen Gott die Ehre zu geben. Dieses Thema, das stoßt in mir wichtige Fragen auf. Wo liegt dein geistlicher Hintergrund? Bist du christlich geprägt oder was sind eure geistlichen Traditionen in der Familie? Und damit meine ich jetzt nicht das Tischgebet. Lass die Frage mal so stehen. Ich habe ein Zitat gefunden von Jesper Juhl. Jesper Juhl ist Familientherapeut und Autor. Und er hat gesagt, Kinder machen nicht das, was wir sagen, sondern das, was wir tun. Kinder machen nicht das, was wir sagen, sondern das, was wir tun. Das, was wir ihnen vorleben. Das, was wir ihnen vorzeigen. Wie reagieren wir in einer Situation? Das werden sich unsere Kinder anschauen. Und wenn ich heute Morgen darüber rede, dann kannst du jetzt ganz leicht sagen, ja Christian, ich habe keine Kinder, ich bin da fein raus. Das stimmt leider nicht. Weil du bist hier in der Gemeinde und die jungen Kids und Teenager hier in der Gemeinde beobachten ganz genau, was du machst. Die jungen Azubis in der Firma, die schauen ganz genau, was du machst und wie du reagierst. Die hören, was du sagst, aber die werden schauen, was du tust. Und das gibt es in allen Bereichen des Lebens. Ich kenne ein junges Mädchen, das war mal ganz alleine im Kindergartenalter zu Besuch bei seinem Opa in England. Kam dann nach diesem Besuch wieder zurück, saß im Auto und dann war eine brenzlige Situation, der Fahrer musste bremsen, auf einmal von hinten, come on woman, komm schon Frau. Und dann hatten wir überlegt, wo kommt denn das her? Wo kommt das her? Dann dachten wir, wir kennen da eine Person in England, wenn die Auto fährt, sagt sie manchmal, come on woman. Was hat sie gemacht? Sie hat es einfach übernommen. Sie dachte jedes Mal, wenn eine brenzlige Situation sei, naja, es muss eine Frau schuld sein da vorne. Übernommen, was getan wurde. Unsere Kinder schauen sich vieles ab. Da können wir ihnen noch so viel erklären, wie sie sich zu benehmen haben. Wenn wir uns selbst nicht benehmen, bleibt es fruchtlos. Kinder sollen keine Schimpfwörter sagen, aber beim Autofahren, wenn wir es selber vormachen, müssen wir uns nicht wundern, dass sie sich nicht dran halten. Lieb und artig bitte und danke sagen und wir tun es selbst nicht. Kein Wunder, dass es ignoriert wird. Unsere Nachkommen, die prägen sich Dinge ein. Die Worte, die wir sagen, aber hauptsächlich die Tat und das Vorbild. Und ich habe das so oft erlebt und bin jetzt ein bisschen direkt, dass Eltern gerade in der Pubertät, wo es so wichtig ist, für die Kinder da zu sein, da loslassen. Und sagen, ja, mein Kind muss sich ausprobieren. Mein Kind muss sich entwickeln, das wird schon. Das ist so eine Ausbruchsphase und das ist richtig. Aber es ist eigentlich die wichtigste Zeit, dran zu bleiben. Ich sehe die Pubertät immer wie so eine Brücke, über die sie gehen. Und bist du schon mal über eine Brücke gegangen mit Geländer, ne? Wo du dich so festhalten kannst? Ich habe ein bisschen Höhenangst. Ich tue mir so ab 10 Metern schwer. Und wenn ich mir dann vorstelle, ich bin auf so einer Brücke und da ist kein Geländer, das ist Horror für mich. Und was das Pubertier braucht, ist ein Geländer. Das bedeutet nicht, dass man alles vorschreibt, aber eine gewisse Sicherheit gibt. Werte vermittelt, die wichtig sind. Dinge ausspricht, ausdiskutiert miteinander. Ich fand das echt interessant, diese Werte weiterzugeben. Auch Liebe, Ehrlichkeit und Vertrauen. Und der Jesper Juhl, der sagt noch was sehr Interessantes. Er sagt, Kinder und Eltern sind nicht gleichberechtigt, aber sie sind gleichwürdig. Das fand ich so eine starke Aussage, weil das sagt eigentlich für mich alles, worum es bei Erziehung für mich jetzt persönlich geht. Ihr dürft das gerne mitnehmen und prüfen. Gleichwürdig bedeutet, ich behandle mein Kind mit derselben Würde, mit der ich mich behandeln würde. Kein verbales Entgleiten, schon gar nicht ein körperliches Entgleiten. Kein Niedermachen. Kein, ja siehst du, das hast du, bist du selber schuld. Nee. So viel Traumata, die in Kindern entstehen, durch Eltern, die nicht würdevoll mit Kindern umgehen. Aber gleichberechtigt sind sie eben nicht. Da haben Eltern doch noch die letzte Entscheidung. Bis Kinder ein gewisses Alter haben, bis sie volljährig sind und selbst Verantwortung übernehmen. Und es heißt nicht umsonst, dass wir als Eltern Erziehungsberechtigte sind. Du bist berechtigt zu erziehen, sagt das Wort schon für sich. Und da dürfen wir prägen. Und ich glaube, das geht ganz tief, dieses praktische Vorbild. Ich habe mir gedacht, Kinder werden dann beten, wenn sie sehen, wie ihre Eltern beten. Kinder werden dann Bibel lesen, wenn sie sehen, wie ihre Eltern Bibel lesen. Kinder gehen dann in den Gottesdienst oder sehen Gemeinde als Prio im Leben, wenn sie sehen, dass Eltern in die Kirche gehen und Gemeinde als Prio sehen. Kinder legen dann was in die Kollekte, wenn sie ihre Eltern dabei beobachten. Kinder werden dann ihr Leben Gott zu 100% zur Verfügung stellen, wenn sie sehen, dass ihre Eltern dies als Vorbild tun. Kinder ergreifen dann die Berufung fürs Leben, wenn sie sehen, dass ihre Eltern dies tun. Kinder werden kritik- und konfliktfähig, wenn sie sehen, dass ihre Eltern mit Kritik und Konflikten gut und reif umgehen können. Müssen wir perfekte Eltern und Vorbilder sein? Ist es möglich, perfekt zu sein? Nein, das ist ganz ferne. Darum geht es heute überhaupt nicht. Aber es ist möglich, aus den Fehlern der Vorgeneration zu lernen und darauf zu achten, nicht denselben Fehler zu machen. Und da möchte ich kurz zu mir kommen. Ich habe eine Erziehung genossen, wo ich viel Gutes erlebt habe, aber auch wo Mängel da waren. Ich konnte mich aussprechen mit meinem Vater, mit meiner Mama auch. Und das war gut, aber trotzdem haben mir Dinge gefehlt. Jetzt darf ich nicht die falsche Rechnung machen, ja okay, wenn ich das jetzt als Hintergrund habe, dann wird aus mir auch nichts werden. Weil das stimmt nicht. Du kannst als eigene Generation, kannst du entscheiden, wie du weiter lebst, welche Werte du lebst und wie du die nächste Generation erziehen oder beeinflussen oder der das vorleben möchtest. Du musst nicht dieselben Fehler deiner Vorväter oder Vormütter machen und tun. Und wie gelingt uns das? Das gelingt uns, indem wir erstmal den Vorangegangenen vergeben. Ich kenne so viele Erwachsene, die mit Zorn oder Groll über ihre Eltern leben. Und wir denken, das gibt uns Kraft. Ah, dieser Zorn, dieser Hass auf meinen Vater, das hält mich am Leben. Das hat meine Karriere gegründet. Oh Hilfe. Oh Hilfe. Wenn das das ist, was der Grund deiner Karriere ist, dann willst du es jemandem beweisen, den du eigentlich gar nicht schätzt. Für was? Es ist wichtig, dass das, was wir erlebt haben, wo Mängel sind, dass wir das anschauen, dass wir da ranlassen, dass wir keine Mauer um uns bauen, sondern dass wir die Steine abtragen und sagen, okay, Herr, das tut so weh, ich will da eigentlich gar nicht hinschauen, aber ich glaube, ich muss da hinschauen, ich muss das verarbeiten und sich diesen Dingen öffnen. Und auch wenn das nochmal Schmerz bedeutet, aber dann wirklich das anzuschauen und auch zu sehen, okay, Gott, du sagst, wir sollen vergeben. Du hast mir vergeben, wie auch wir vergeben, so vergebe unseren Schuldigern. Ich möchte vergeben, ich möchte meinem Vater vergeben. Und das hat mich so viel Kraft gekostet, so viel Schmerz, so viel Tränen. Aber es war es so wert, weil das, was ich heute tue, das Fundament ist nicht der Hass oder Zorn oder der Schmerz, das Fundament ist Jesus Christus. Und das hat mich erlöst, meine Prägung zu verändern, mich prägen zu lassen von Gott und dann in die nächste Generation anders zu prägen. Es gibt keine Entschuldigung, sein Leben nicht zu ändern. Ich höre manchmal diesen Satz, ich kann nicht aus meiner Haut raus. Doch, kannst du. Musst du sogar, wenn du nicht bitter, sondern besser leben möchtest. Ich habe mal was gelesen, das fand ich ganz gut. Oftmals nutzt uns Gott gerade dort, wo wir selber durch schlechte Erfahrungen gegangen sind, die wir durch ihn gemeistert haben, dann können wir aus unserer Erfahrung anderen weiterhelfen. Ich kann es gar nicht mehr zählen, wie oft ich in der Seelsorge anderen Menschen helfen konnte, Eltern zu vergeben, Vergangenheit loszulassen, von Ketten befreit zu werden, weil ich selber erfahren und gelernt habe. Es ist möglich. Wir müssen nicht sagen, meine schlechten Erfahrungen haben mich zu dem gemacht, was ich bin. Das ist Käse. Das ist Käse. Jesus Christus hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Meine Eltern haben es manchmal verbockt oder Fehler gemacht. Mein Vater war abwesend, ein Egoist. Aber ich bin nicht abwesend. Ich bin kein Egoist, weil Jesus nicht abwesend ist und Jesus kein Egoist ist. Ich bin nicht perfekt. Es geht hier nicht um anzugeben, wie toll Christian ist. Ich hoffe, ihr versteht das nicht falsch. Wenn ich frage Kerstin, die weiß, wie ich bin. Aber es ist möglich, die Weichen neu zu stellen. Und dann möchte ich uns auffordern, eigentlich gemäß Psalm 78 Folgendes zu tun. Unser Gehörtes, unsere Erfahrung wollen wir unseren Kindern nicht verschweigen. Erzählt von euren Siegen und euren lehrreichen Verlusten. Erzählt der nächsten Generation, wie ihr lebt und gelebt habt. Erzählt ihnen, wie ihr Gott erfahren habt, wie ihr durch Täler gegangen seid, wie ihr auf der Höhe des Berges nicht Gott vergessen habt zu danken. Erzählt es ihnen weiter. Die brauchen das, die müssen wissen, wie ihr da durchgegangen seid. Die nachfolgende Generation soll Gottes Weisungen kennenlernen, alle Kinder, die noch geboren werden, und auch diese sollen sie ihren Nachkommen einprägen. Unsere Kinder und Kindeskinder sollen ihr Vertrauen auf Gott setzen und seine Machttaten nicht vergessen. Wie geschieht das am stärksten? Durch Beispiel. Zeig deinen Kindern, wie man betet, indem ihr miteinander betet. Zeig ihnen, wie man die Bibel liest, indem du erzählst, welche Verse und Geschichten dir wertvoll geworden sind. Geht gemeinsam in die Kirche, setzt Gemeinde als eine hohe Prio an. Zeig deinen Kindern, wie du mit Finanzen im Reich Gottes umgehst und sei ein gutes Vorbild in Großzügigkeit. Erzähl davon, was es bedeutet hat, dein Leben zu 1000% Gott zur Verfügung gestellt zu haben. Erzähl von deiner Berufungsgeschichte und hilf ihnen, ihre Berufung zu finden. Und jetzt ganz, ganz wichtig, lerne immer wieder neu, kritik- und konfliktfähig zu sein. Ich bin 51 Jahre alt und ich lerne jede Woche neu, was es bedeutet, Kritik anzunehmen oder auch Kritik weiterzugeben. Ich bin dabei, ich bin Lernender. Ich habe es noch nicht ganz erfasst und ich möchte weiter dabei bleiben. Oder konfliktfähig zu sein, demütig zu sein, Vergebung zu üben und darin zu wandeln, damit auch sie darin wachsen und reifen können. Wenn du als Vater oder Mutter immer recht hast, wird dein Kind das nicht lernen, weil du hast nicht immer recht. Zeig ihnen Jesus. Was würde Jesus tun? Wie würde Jesus handeln? Und da möchte ich einfach ermutigen, das ein bisschen authentischer zu leben, das ein bisschen ehrlicher zu leben. Jesus weiterzugeben bedeutet auch nicht, Hansi Superchrist darzustellen. Auf keinen Fall. Gerade in dieser Generation nicht. Die riechen sofort, was echt ist und unecht ist. Du kannst es nicht vormachen. Die werden es sehen. Und das wollte ich heute mitgeben. Und wie gesagt, das betrifft nicht nur die, die Eltern sind, sondern das betrifft auch Kinderlose oder Singles, weil du eben eine Generation hast, eine Jüngere, die dich anschaut und die dir folgt. Die sagt, hey, du bist Christ, zeig mir, wie du lebst. Lass mich dich nachahmen. Und wir leben in einer junge Generation, die wir da haben, die so viele Optionen hat und so viele Möglichkeiten, aber teilweise so orientierungslos ist. Und wenn du vielleicht keine eigenen Kinder hast, aber du bist bei dir in der Arbeit oder in der Firma oder sonst in deinem persönlichen Umfeld, vielleicht in dem Haus, wo du wohnst, Nachbarsfamilie, Nachbarskinder, sag Hallo, such Kontakt, sei liebevoll, hilf ihnen. Sei einfach da für sie, nimm sie wahr. Wir leben manchmal so als Erwachsene nur so in unserer eigenen Welt. Aber nimm sie da, nimm deine Azubis wahr, nimm die Studenten wahr, nimm die Nachbarskinder da. Die jungen Leute, die ihren Minijob bei der Kasse am Edeka machen. Ich liebe es. Ich führe immer Gespräche mit denen. Hi, wie geht's? Ja gut. Ja, bist du schon ein paar Wochen hier? Ja, ja. Macht's dir Spaß? Ja. Macht es halt, um Geld zu verdienen. Ach, was machst du denn? Ah, ich studiere. Ah, was studierst du denn? Ah, okay. Ah, ich wollte auch immer studieren, aber habe es nicht so geschafft. Und was arbeiten Sie? Ich bin Pastor. Pastor? Aha. 3 Minuten. Wie gehe ich durch die Welt? Nehme ich die nächste Generation wahr? Bin ich für sie da? Gebe ich was weiter? Amen. Vater, danke für diesen Psalm, den Asaf da geschrieben hat, Psalm 78, der uns auffordert, die nächste Generation wahrzunehmen, der uns auffordert, von deinen großen Taten zu erzählen und die weiterzugeben. An nicht nur diese nächste Generation, sondern die darauffolgenden auch. Und Herr, nicht zu vergessen dein Gesetz, was du uns gelehrt hast. Und danke, Jesus, dass du durch deinen Tod und Auferstehung das Gesetz erfüllt hast. Dass du uns ein neues Gebot gegeben hast, dich zu lieben mit allem, was in uns ist. Unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. So hilf uns, dich zu lieben, dich anzubeten, dich als erste Priorität zu setzen und hilf uns, den Nächsten zu lieben. Hilf uns, Jesus zu zeigen für die nachkommende Generation. Und Herr, ich bete ganz bewusst, schenk uns Gelegenheiten, wo wir jungen Menschen weitergeben können. Lass sie uns wahrnehmen. Lass uns erkennen, was für ein Geschenk und Vorrecht es ist, dass wir nächste Generationen prägen und erziehen dürfen. Und danke, dass dein Wort und dein Heiliger Geist unser Maßstab sind. Hilf uns, sie gleichwürdig zu behandeln. Als Kinder Gottes, als Persönlichkeiten, die du liebst, die du entwickeln möchtest. Vater, ich möchte heute Morgen auch beten für alle, bei denen das vielleicht alte Wunden aufgerissen hat. Über Väter oder Mütter, die nicht gut gehandelt haben, die nicht gut behandelt haben, die nicht erzogen haben gemäß deinen Willen und deinem Liebesplan für uns. Bitte dich, dass du uns hilfst, das anzusehen, damit da Heilung geschehen kann. Schubladen zu öffnen, die wir dachten, die uns vielleicht gar nicht mehr was tun, aber die wir eigentlich nur abgedeckt haben und die du öffnen möchtest und heilen möchtest. Warum? Damit es uns besser geht. Dass wir frei sind, wie wir vorhin gesungen haben. Geist Gottes, komm und mach mich frei. So Geist Gottes, komm. Mach uns frei von den Dingen, die uns in der Vergangenheit noch festhalten. Heil du uns von diesen falschen Erfahrungen und negativen Erfahrungen und falschen Prägungen. Und aber Vater, Papi im Himmel, der perfekte Vater, zeig du dich uns. Wir wollen deine Liebe erfahren. Amen.